Und dann auch wiederum das Gefühl, dass das Erzählen sozusagen dieser Wichtigkeit irgendwie nicht gerecht werden kann. Die Welt ist zu groß, um erzählt zu werden, sondern sie muss erklärt werden. Und deswegen werden viele Reporter, auch wenn sie älter werden, immer mehr zu Leitartiklern oder vielleicht auch Kritikern, Leuten mit sehr viel Meinung. Manche werden auch zu Flaneuren. Ein Kollege von mir ist Flaneur geworden. Ich weiß nicht, ob er immer noch Flaneur ist. Er war zwischenzeitlich, war Dirk Copyright, war kurzzeitig Flaneur, inzwischen ist er Abteilungsleiter. Und genau, vielleicht wird er nur wieder Reporter. Und ja, also es ist sozusagen scheinbar eine sehr naive Form, das Erzählen. Und deswegen auch sehr, sehr, sehr gefährdet. Mir scheint es allerdings irgendwie die angemessene Form zu sein, um die Welt zu beschreiben. So viel vielleicht zum Gegenstand. Wenn es da Nachfragen gibt, irgendwie kann man, ich versuche sozusagen jetzt ein bisschen was zu der Entstehungsgeschichte der beiden Texte zu sagen. Bin ich überhaupt zu verstehen da hinten?
Ja.
Zur Entstehungsgeschichte der beiden Texte zu sagen, die ich Ihnen und euch sozusagen zur Lektüre empfohlen habe, weil sie im Kern das berühren, was ich meine, nämlich, dass man sozusagen an wenigen Szenen relativ komplizierte Vorgänge beschreiben kann und zumindest so ein Licht auf komplizierte Vorgänge zu werfen. Die erste Reportage und bei dieser Beschreibung der Entstehungsgeschichte vielleicht ein paar Kriterien zu entwickeln, die mit dem Erzählen, glaube ich, zu tun haben, die sozusagen die den Erzählen im Journalismus möglich machen. Der erste Text behandelt spielt auf der Insel Phi Phi Island und heißt hier, glaube ich, ein Bier auf das Paradies. Ist folgendermaßen entstanden: Ich hatte mich zurückgezogen, um den großen Wenderoman zu schreiben. Da ungefähr 5 Tage dabei war, schrief mich Kurt Schnippen an, meinen Abteilungsleiter, und sagte dazu: Da war ja dieser Sturm, das war mir nicht entgangen. Ich war damals Korrespondentin in New York. Und der Spiegel oder Reporter mit Sitz in New York war in Florida und ein Kurt rief mich an und sagte, wir wollen ein Buch machen darüber, und Reporter sollen in verschiedene Gegenden fahren, die der Sturm irgendwie berührt hat, erfasst hat, zerstört hat, wie auch immer, und so eine Art Weltbeben beschreiben. Das beschreibt uns sozusagen ein bisschen auch den Ansatz, den wir in den letzten Jahren immer hatten, die Welt zu beschreiben. Wir hatten schon verschiedene Bücher gemacht. Wir hatten so ein Buch gemacht über den 11. September, dann ein Buch über den Irakkrieg, und das sollte also das dritte Buch werden. Und natürlich ist es verführerisch, auch für mich, als jemand, der diesen Ansatz eigentlich immer so ein bisschen in Frage stellt, die gesamte Welt zu beschreiben, irgendwie an verschiedene Orte irgendwie. Aber der ist natürlich sehr verführerisch. Und außerdem bot mir Kurt Phi Phi Island an, auch mit dem, nicht ohne vergessen zu erwähnen, dass da der Film The Beach gedreht wurde. War vorher nie in Thailand. Und ich bin dann dahin geflogen, wir haben uns getroffen habe mitgeholfen, an diesem Buch zu arbeiten. Und während, habe vorher auf meiner Reise dahin Leute besucht in Deutschland und in Österreich, unter anderem Josef Fasslinger, die auf dieser Insel waren während des Sturms. Während ich aber da war, arbeitete ich mit sozusagen 3 Deutschen zusammen, die mir geholfen haben, sozusagen die auf der Insel ein Gewerbe betrieben haben und mich da mitnahmen und mit mir ihre Weltsicht erklärten. Und je länger ich mit diesen Leuten zusammen war, begriff ich, dass die mich eigentlich interessieren, die eigentlich so ein deutsches Leben weiterführen in sozusagen in so einer fremden Umgebung. Und so entstand der Wunsch, über diese Leute zu schreiben, auch weil ich den Eindruck hatte, so ein bisschen die Erschütterung Mitteleuropas dieser Katastrophe gegenüber damit beschreiben zu können. Alle möglichen anderen Katastrophen gehen ja weitgehend an uns vorbei, aber da gab es sozusagen eine gewisse Erfolgsmusiksendung, wo Geld gesammelt wurde. Und ich hatte so den Eindruck, dass wir eigentlich deswegen so erschüttert waren, weil wir zum ersten Mal begriffen, dass es uns hätte selber treffen können. Also beschloss ich sozusagen diese drei Leute zu beschreiben.
Wissen die davon?
Das ist ja sozusagen innerhalb, zunächst habe ich den Text recherchiert für das Buch über die Insel mit ihnen und dann, nachdem ich sozusagen zwei Nächte auf der Insel mit denen verbracht habe, entstand der Wunsch. Ich habe mich dann sozusagen mit meinem Abteilungsleiter, meinem Chef, meinem Redakteur. Ich finde, das passt aber. Mein Abteilungsleiter oder mein Leiter. Also mit meinem Redakteur, Kurt, der auch da war, irgendwie darüber verständlich, und der sagte, vermutlich, weil er das Gefühl hatte, mich auch irgendwie zu belohnen, weil ich ja mal die Arbeit am großen Reportage, am Wenderoman unterbrochen hatte, machtet ruhig, aber auch, weil, glaube ich, einer seiner Grundsätze ist, dass wenn Reporter ein Thema wirklich machen wollen, meistens gute Reportagen dabei rauskommen. Und das ist zum Beispiel auch schon in sozusagen eins dieser Kriterien, die glaube ich dazugehören, um erzählen zu können, ist sozusagen so eine Freiheit und eine Ruhe, die man haben muss in der Redaktion. Und dazu braucht man Leute, die ihm diese Ruhe verschaffen. Die sind sehr, sehr selten. Deswegen arbeiten wir unter relativ luxuriösen Bedingungen, weil Gott zum Beispiel uns diese Räume gibt.
Gab es eine bestimmte Szene, auf der Sie wussten, das sind die Leute, also das ist jetzt, ich habe jetzt was Tolles erlebt, das muss ich aufschreiben, was vielleicht auch im Text auftaucht?
Es ist, glaube ich, die erste Nacht, die ich mit denen zusammen auf dieser Insel verbracht habe. Und dann, ich glaube, da ist diese Entscheidung irgendwie in mir gereift. Und dann, um die Frage noch zu beantworten, fuhr ich zurück von der Insel weg und habe sozusagen mit Kurt darüber gesprochen. Er sagte, okay, macht das. Und dann habe ich, von dem Punkt an, glaube ich, dass ich über sie schreibe. Weil ich dann habe ich mich sozusagen konkret ihnen zugewandt und habe also sozusagen ihr Leben auch recherchiert und der sozusagen der letzte Teil des Textes, wenn ich mit Mr. Blue dann ins Bordell fahre oder ihr Freund, das ist sozusagen das ist direkt eine Recherche und denen war klar, dass sie jetzt sozusagen zum Gegenstand des Textes wären. Die entscheidende Frage ist ja, und bei der Beschäftigung mit dem Thema erzählen und Journalismus ist mir eigentlich ein Thema aufgefallen, über das ich hätte selber lieber besser reden sollen, und zwar behandelt es sozusagen so einen Punkt, das ist sozusagen der Verrat, der Reporter als Verräter sozusagen, und an diesem Punkt kann man das, glaube ich, auch hinzu, das kann man fast in jedem Text eigentlich, also ich zumindest kann an jedem Text irgendwie nachweisen, dass es einen Moment des Verrates gibt. Die Tatsache, dass die drei Jungs wussten, dass ich sie über sie schreibe, heißt ja noch lange nicht, dass sie wussten, was ich über sie schreibe oder wie ich sie sehe. Und ich glaube, es gibt immer einen Verrat, immer einen Moment des Verrates, weil man sozusagen als Reporter natürlich, um Zugang zu bekommen, Zugang ist übrigens auch eine Kategorie, die man braucht, um erzählen zu können, Vertrauen aufbauen muss, man verführt Leute, und sozusagen es gibt die Recherche, in der Recherche geht es ja teilweise darum, auch dass deine Gesprächspartner vergessen, dass du Reporter bist. Das ist ein sehr, sagen wir mal, sinnlicher, emotionaler Vorgang, während das Schreiben sozusagen, man zieht sich zum Schreiben zurück, sehr analytisch, sehr kühl und gestaltet sozusagen das Material, das man gesammelt hat. Und in diesem Prozess liegt ein gewisser Verrat. Je länger man das macht, umso deutlicher wird ihm das, weil man natürlich weiß, dass die Welt ist voller Missverständnisse und dass die Leute selbst, wenn man sie im Herzen gut findet und sie mag, oft die Texte nicht mögen, die man über sie schreibt. In dem Fall weiß ich gar nicht so richtig, was die drei Jungs dachten über den Text. Also ich hol natürlich jetzt auch nicht irgendwie, ich rufe dann nicht anschließend an und frage, wie fandet ihr das denn? Nee, Kampin wirken ihn mehr. Aber es gab.
Der hat ja nur die alten Spiegel.
Genau, jetzt ist vielleicht der Spiegel angekommen bei ihm. Und der liest immer wieder.
Wo wäre denn die Grenze? Wo würdest du sagen, das schreibe ich jetzt nicht? Also, um die Leute einfach auch vor sich zu schützen, weil sie.
Genau, also diese Grenze muss man irgendwie. Die ist natürlich blurry. Also, die ist irgendwie verschwommen. Die kann man jetzt nicht einfach ziehen. Ich glaube, es gibt Momente, auch das musste ich lernen, ich habe sehr viele Fehler gemacht in meinem Leben als Reporter, wo ich diese Grenze überschritten habe. Wenn man zum Beispiel zum Psychiater wird, für Leute, also gerade einfache Leute muss man auch vor sich selbst schützen, die ohnehin nicht davon ausgehen, dass sie so wichtig sind, dass man ihnen irgendwie 4-5 Seiten im Spiegel oder eine Seite in der Wochenendausgabe irgendwie einer Zeitung widmet, sondern vielleicht davon ausgehen, dass man sie vielleicht mal zitiert, wenn auch überhaupt. Und da kommt man, ich bin in Situationen gewesen, wo ich Leuten Fragen gestellt habe, die sozusagen ihnen nicht mal von ihrem Ehepartner bisher gestellt worden sind.
Kannst du ein Beispiel geben?
Ja, es gibt Beispiele sozusagen. Ich habe mal eine Geschichte geschrieben für eine Tageszeitung noch über die lauteste Straße von Berlin und da gab es ein Mietshaus, da wohnten nur noch drei Leute drin und da wohnte unter anderem das Ehepaar drin, der Mann saß und die haben versucht sozusagen die Lautstärke von draußen mit dem Fernseher zu übertönen. Der Mann hat dazu immer noch Bier getrunken und als er sich mal irgendwie ins Bett gelegt hat, hat seine Frau mir ihr Leben erzählt, hat Fotoalben gezeigt, hat mir darüber erzählt, dass sie den Eindruck hat, ihr Mann liebt sie überhaupt nicht mehr und all so eine Sachen. Das sind Dinge, die ich nicht geschrieben habe. Es gibt aber auch Dinge, die ich geschrieben habe, einfach aus dem Impuls heraus, weil ich die Figur oder die Person, über die ich geschrieben habe, sehr mochte. Ich habe mal einen Text geschrieben über ein Mädchen aus Halle-Neustadt, die hatte sich für einen Bild-Zeitungswettbewerb beworben, wo Frauen Fotos hinschicken sollten, die den Eindruck hatten, sie sehen aus wie Pamela Anderson. Und zwar sollten die auch einen roten Badeanzug tragen und der Hauptgewinn war irgendwie ein Treffen mit David Hasselhoff in Los Angeles. Und ich konnte richtig die Bild-Zeitung sehen, die Leute sehen, die sich darüber gefreut haben, diese Fotos von den jungen Frauen oder älteren Frauen auch in der Zeitung zu sehen, die überhaupt nicht aussahen wie Pamela Anderson. Darum ging es, glaube ich, irgendwie. Und ich habe eben so eine junge Frau in Halle-Neustadt besucht und habe mit ihr darüber geredet. Und unter deren Bild stand, sie ist ledig, Studentin, kinderlos. Und ich war also ein paar Tage bei ihr und irgendwann stellte sich heraus, dass sie nervös wurde. Sie musste nämlich ihr Kind aus der Kinderkrippe abholen. Verheiratet war sie auch und zudem arbeitslos. Sie hatte unfassbare Hoffnung mit diesem Bild-Zeitungsfoto verbunden, nämlich dass sie vielleicht eingeladen wird nach Los Angeles, dass irgendwie da eine Karriere als Künstlerin ihr bevorsteht und so weiter. Und das habe ich geschrieben, die Bösen waren für mich die Bild-Zeitung und nicht sie. Aber letztlich habe ich ihre gesamte Lebenslüge irgendwie entblättert und sie fühlte sich total verletzt und alleingelassen und so. Und ich glaube, das war ein Beispiel dafür, wo ich diese Grenze überschritten habe. Und da gibt's in meinem langen Reporterleben, glaube ich, einige davon. Und glaube ich, Fälle, von denen ich überhaupt nicht weiß, dass ich da Grenzen überschritten habe.
Aber meine handwerkliche Frage, legen Sie das denn zur Autorisierung irgendwie vor, was Sie zitieren? Besprechen Sie irgendwie mit den Leuten, was Sie über Sie aufschreiben? Oder
nee.
Und schreibt das halt dann auf?
Genau. Genau, das ist natürlich, es gibt Situationen, also was ich über Leute schreibe, zeige ich sowieso nie irgendwie zum Autorisieren vor. Es gibt Leute, denen man, die ihre Zitate haben wollen, oft sind es eben Prominente. Und dann schicke ich denen natürlich die Zitate. Und Angela Merkel zum Beispiel hat alle Zitate, die ich von ihr hatte, nicht genehmigt.
Viele waren es.
War nicht so sehr viele. Ich zitiere Leute oft nicht so sehr. Und ich hatte sozusagen ohnehin den Eindruck, dass sie nicht so sehr viel sagt. Aber auch das Wenige, was sie mir gesagt hat, hat sie dann nicht genehmigt.
Welche Begründung nicht genehmigt?
Ohne Begründung. Die war damals schon CDU-Chefin. Da braucht man keine Begründung mehr. Aber ich hatte ohnehin, also bei diesem Merkel-Porträt ohnehin eben, und das hat in gewisser Weise mit Erzählen zu tun, den Eindruck, dass die Momente, wo ich sie begleitet habe oder beobachtet, sind die Momente im Text, die eigentlich am schwächsten sind, in meinem Porträt nachher. Und die am stärksten erzählerischen Momente sind die, wo ich Menschen sozusagen beschreibe, die mit ihren Vater beschreibe oder einen alten Lehrer von ihr beschreibe, einen Mitschüler von ihr beschreibe, ehemalige Kommilitonen besuche und auch nur ein CDU-Mitglied, weil ihr ein Glas Honig schenkt, beschreibe. Da, glaube ich, sind stärkere erzählerische Momente drin, als sozusagen in den Beschreibungen von Angela Merkel. Kurt hat mir sozusagen auch noch, hat sowohl mit diesem Text, mit dem Merkel-Text, als auch mit dem Text auf Bibi Islands und auch mit den einfachen Leuten, die man für sich selbst schützen kann. Zum Anfang, als ich beim Spiegel anfing als Reporter 1999, gesagt, ich habe eine Schwäche, das hat er als Schwäche verstanden, ein Problem mit Nebenfiguren. Also ich mag sehr gerne Nebenfiguren, die sich am Rand, das sind die so mit den großen Wahlen mitschwimmen, und halte mich an denen oft länger auf, als Kurt, jetzt kann ich es ja sagen, wo er weg ist, es für nötig hält, und habe mich, also der Straight mehr so Heldengeschichten irgendwie, glaube ich, favorisiert und aus dem Lesefluss kommt sozusagen, wenn ich dann bei diesen kleineren Menschen, also vermeintlich unbedeutenden Menschen verweile. Da haben wir so ein bisschen drum gekämpft und im Moment geht's, glaube ich. Und ja, also Angela Merkel habe ich vor allen Dingen über die Leute beschrieben und sie herum. Insofern konnte ich die Zitate eigentlich, die sie mir dann nicht genehmigt, auch verschmerzen.
Aber zurück nochmal zur Frage. Heißt das, dass du nur Leuten die Zitate zur Genehmigung vorlegst, die sich juristisch helfen können?
Nein, nur Leuten, ich lege sie nur Leuten zur Genehmigung vor, die mich darum bitten.
Ja, gut, aber das sind natürlich vor allem Leute, die sich...
Vielleicht.
Ja.
Also, aber das ist sozusagen, das ist ja ein unterschiedlicher Ansatz. Also, das eine wäre, glaube ich, zynisch, das andere ist einfach ein pragmatischer Ansatz.
Die wann bitten die Genehmigung der Zitate? Es ist ja sehr oft, dass man jetzt bei unerfahrenen Leuten, also normal, wenn ich jetzt irgendwie ein Vorstandsvorsitzender von Unternehmen X, ja, da ist vorher eine Presseabteilung und die sagt vorher, wir stimmen alle Zitate bitte für eine Freundin miteinander ab. So. Und ich sag mal, wenn die Leute hier, JP und Blue und wie heißt der dritte Asmussen?
Flo,
genau. Die haben ja, also angenommen, also die haben wahrscheinlich gar nicht gesagt, genehmigen, das weiß ich wahrscheinlich gar nicht kennen. Aber angenommen, die hätten jetzt gesagt, am Schluss, du schreibst jetzt doch eine Geschichte über uns, können wir die Zitate vorher sehen? Wäre das dann, hättest du dann gesagt, okay,
ja,
oder nicht?
Also wenn Sie mich darum gebeten, wenn Sie die sehen wollen. Es gibt ein Beispiel aus jüngerer Vergangenheit, ich habe in diesem Jahr ein Porträt über Ulrich Mühe geschrieben. In dem Fall hat mich, also Mühe und Donnersmarck, bin mit denen zusammen nach Los Angeles geflogen und habe sozusagen ein bisschen darüber vor allen Dingen geschrieben, wie dieser Film das Leben der anderen in das Leben von Ulrich Mühe eingegriffen hat. In dem Fall hat mich Donnersmarck darum gebeten, die Zitate zu sehen, Ulrich Mühe nicht. Ich habe so also Donnersmarck gezeigt, Ulrich Mühe nicht. Und da geht es, das ist eine pragmatische Frage. Wenn ich Mühe gebeten hätte, hätte ich es ihm natürlich auch gezeigt. Ich habe die Sehgespräche mitgeschnitten im Band. Also,
aber es ist doch wahrscheinlich relativ klar, dass einfache Leute, die jetzt nichts mit Medien zu tun haben, die weder Schauspieler noch Politiker noch Wirtschaftler sind, einen danach niemals fragen werden, oder weil sie das gar nicht kennen.
Genau, und ich finde auch sozusagen, dass... Also meine Grundhaltung ist auch sozusagen, ich möchte Leuten nicht die Zitate zeigen vorher. Und ich finde, es mich in meiner Arbeit stört. Und ich mache es nur, wenn sie mich darum bitten. Weil natürlich...
Was aber heißt, dass man bestimmte Figuren einfach generell ungefilterter zu lesen bekommt und geschichtsnetz angehört?
Davon muss man ausgehen, glaube ich. Und das führt natürlich zu gewissen, das hat gewisse Konsequenzen. Also... Und es geht immer, also darum, es geht immer um Zugang. Also man kriegt Personen auch unter anderem deswegen viel gefilterter, weil sie viel vertrauter im Umgang mit Medien sind, unabhängig davon, ob man denen die Zitate vorher zeigt oder nicht zeigt. Sondern die sind viel geschützter, sozusagen, die haben Erfahrung mit dem, was sie auf bestimmte Sachen oft gefragt wird. Entwickelt man, glaube ich, so Antwortraster und man weiß auch, was gut ankommt und erzählt die immer wieder. Ich habe so verschiedentlich, während meiner Zeit in New York, so verschiedentlich Stars interviewt, in so Halbstunden-Interviews, manchmal auch bloß 20 Minuten. Der Höhepunkt war Martin Scorsese, der mir zunächst ein 15-Minuten-Interview angeboten hatte, was dann auf 10 Minuten runtergedampft wurde, mit der Begründung seiner, seines Publicists, dass Martin Scorsese auch sehr schnell spricht. Also ich hätte praktisch ein 25-Minuten-Interview. Und auch selbst diese 10 Minuten zerschlugen sich dann am Ende. Und man sozusagen, das ist eine Illusion, glaube ich, in dieser Zeit irgendeine Art von Zugang zu bekommen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich mache diese Interviews nicht. Zum Anfang ist es natürlich unvorstellbar für mich, also wenn man dann neu in so einer Stadt ist, ist es natürlich auch sehr verführerisch. Also ich habe mit Spike Lee gesprochen, mit den Coen Brothers und mit Leuten, die ich sehr bewundere, irgendwie immer so in 20, 25 Minuten und habe aus denen natürlich nicht ernsthafte Antworten daraus bekommen. Außer Spike Lee, den ich dann gefragt habe, mal irgendwann, warum er aus Brooklyn an die Upper East Side gezogen ist und warum seine Kinder auf eine Privatschule gehen jetzt. Da war er für einen Moment verunsichert, aber das war dann auch. Also diese Art von Interviews mache ich nicht mehr, es sei denn, man bettet sie, glaube ich, in größeren Kontext irgendwie ein, in der Recherche. Aber da kriegt man natürlich gefilterte Informationen. Darüber muss man sich klar sein, wenn man sich in diese Welt, glaube ich, bewegt, der Politik und des Showbusiness und so weiter. Entschuldigung.
Ja, ich wollte nochmal zurück, Sie hatten es ja am Anfang schon mal gesagt, also im Grunde empfinde ich diese Geschichte da in Thailand eher so, dass der Tsunami letzten Endes der Anlass ist, aber sie ja eigentlich viel mehr zeigen, wie da im Grunde die Deutschen ihr Leben führen und im Grunde berührt sie Thailand eigentlich überhaupt nicht, außer genau, dass es billige Nutten gibt, billiges Bier. Und also insofern finde ich, hat sich das Thema ja eigentlich verändert, so, also sie wollten hin, über die Katastrophe berichten und die ist ja, wie gesagt, finde ich, jetzt so an den Rand gerutscht, sondern ich finde eigentlich das, oder was mich daran so beeindruckt, ist eben, wie gesagt, dass die da so ihr Leben führen, dass sie eigentlich auf dem Kleingarten irgendwo...
Genau, das ist eine vermeintliche Flucht,
glaube ich. Ja, genau, so. Und Sie hatten ja schon mal gesagt, so, dann nochmal abgesprochen, wie wird das denn so aufgenommen? Weil ich meine, das Thema hat sich ja doch sehr verändert, denke ich. So.
Naja, also ich habe ja, ich bin ja dahin geflogen, um diesem Buch mitzuarbeiten, den Teil für das Buch habe ich geschrieben. Man muss natürlich dann auch Kompromisse machen. Ich kann nicht jetzt einfach dahin fliegen. Das ist ja auch sehr eine kostspielige Reise und dann irgendwie plötzlich sagen, nee, das Buch interessiert mich jetzt nicht mehr, ich mache jetzt diese Geschichte. Also ich habe diesen Teil für das Buch geschrieben und habe aber zusätzlich in diese Reportage geschrieben, die da entstanden ist. Normalerweise war ich natürlich es gibt in dem zweiten Teil, den ich sozusagen zu dem zweiten Text, dem Schwarzenegger-Text, dem Gordon-Text, der Machtflüsterer, der ist ja ganz ähnlich entstanden. Das heißt, ich war da in Kalifornien, um ein Porträt über Arnold Schwarzenegger zu schreiben, der damals kandidierte als Governor von Kalifornien und habe den 4 Wochen begleitet, den Schwarzenegger, ohne an irgendeinem Punkt irgendwie das Gefühl zu bekommen, ihm wirklich nahe zu kommen. Ich habe ihm immer sogar die Hand geschüttelt, und mit halbem Ohr zugehört, er hat keine Interviews gegeben, nur sozusagen für so eine österreichische Lokalzeitung. Und da könnte man dann mal sozusagen das Ohr mit dranhalten. Aber ich hatte nie irgendwie das Gefühl, ich komme dem nahe. Ich habe mit Leuten geredet, dann natürlich aus seinem Umfeld, mit Leuten, mit denen er Filme gemacht hat, in frühen Jahren, als er nach Amerika kam, mit Kollegen, mit Regisseuren und so weiter. Und habe bei einem dieser zweimal diesen Mann kennengelernt, der sein Berater war, im Beraterstab war. Und da tat sich plötzlich sozusagen all das passiert mir in der Recherche manchmal, wenn ich irgendwie in der mitfahre, mittrotte, irgendwie plötzlich ruckt irgendwas an, man merkt richtig, hier ist irgendwas, was mich interessiert. Da tat sich plötzlich die gesamte Welt auf, da tat sich irgendwas Unbekanntes, auch Ungeschütztes irgendwie auf. Und natürlich wäre ich am liebsten, hätte ich gesagt, Schwarzenegger interessiert mich jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt über diesen Mann nur noch schreiben. Aber man muss natürlich auch Kompromisse machen. Ich finde für den Spiegel, denn das sollte ein Titelthema werden, kann ich sagen, interessiert mich jetzt nicht mehr so richtig, sondern ich habe diesen Schwarzenegger-Text geschrieben und bin dann 4 Monate später zu dem Mann gefahren und habe über ihn geschrieben. Das heißt, man muss, ich glaube, und auch das ist sozusagen eine Voraussetzung für, wenn man dann in der Lage sein, wirklich zu erzählen, auch bereit sein, offen sein, sozusagen, dass sich die Dinge völlig drehen können. Und eigentlich ist es ja auch das Schöne an unserem Beruf, dass sich sozusagen plötzlich solche Dinge auftun. Ich habe in diesem Jahr mal einen Text geschrieben über so ein Sozialgebiet in Bremen, was so eine Art Sozialparadies, ein Neubaugebiet in Bremen, Teneva, was umgestaltet werden soll. Und da gab es einen Ex-Kommunisten, der das betreut hat und der eigentlich meine Figur für diese Reportage war, der mir sozusagen einen Schlüssel, der mir diese Welt geöffnet hat, der eben an das Gute glaubte, sozusagen, dass die Menschen gut sind, wenn man ihnen gute Bedürfnisse, Bedingungen schafft. War für mich sehr fasziniert, weil ich ja aus dem Osten komme und mit diesen Idealen irgendwie groß geworden bin, die mir sehr vertraut waren. Und während der Recherche bei irgendeinem Treffen im Mütterzentrum von Teneva stellte er dann drei Funktionären des Mütterzentrums stellte er die Frage, ob nicht Murat Kurnaz da irgendwie bei denen einen Job kriegen könnte, damit er sozialversichert wird, weil er ein Bremer Jung ist. So. Und die Frauen diskutieren, oh, der Bart, der sieht so unheimlich aus und so. Und hat er dann wirklich was gemacht? Und das war sozusagen da, das ist natürlich auch Glück dann irgendwie. Also da merkt man dann plötzlich, dass die Geschichte, ohne dass ich die Geschichte erzählen kann, noch mit sozusagen, dass sie bereichert wird. Ich habe ja trotzdem über dieses Gebiet geschrieben, aber eben auch am Beispiel von Murat Kurnaz und beschrieben, wie der seinen Job da angetreten hat. Der hat dann letztlich eine Website für die erstellt in türkischer Sprache. Also das ist irgendwie auch sehr, sehr schön an diesem Buch, dass man eben irgendwie, das ist so wie ein weißes Blatt, also wenn man eine Erzählung anfängt zu schreiben, die ist also so weiß.
Aber Sie haben natürlich auch den Vorteil sozusagen, eingebunden sozusagen in der Redaktion, die einem viele Freiheiten dann eben auch lässt.
Genau, ich habe viele Vorteile. Man muss sozusagen, das ist diese Arbeit.
Wenn man da steht, kann man eben nicht sagen, zack, ich komme jetzt mit einer ganz anderen Geschichte.
Nee, aber ich kann ja eigentlich jetzt nur nicht mehr machen, als über meine Arbeit zu reden. Und ich bin mir schon bewusst, dass das sehr, sehr privilegiert ist und dass wir sehr, sehr gute Bedingungen haben. Viel Zeit, vor allem Zeit ist auch so ein Faktor, den wir hier neben Zugang ist Zeit eben extrem wichtig.
Wie viel Zeit würden Sie dafür anschlagen, dass man eine Person kennengelernt hat? Also mir hat bei beiden Geschichten sehr gut gefallen, dass die Ambivalenz der Figuren so gut rauskommt. Also die Typen auf Pipi, das sind arme Schweine und gleichzeitig auch wahnsinnige Deppen. Ne? Also man hat einerseits Mitleid und andererseits sagt man, wie haben die da zu Hause geblieben, was sind das für Idioten? Und bei den Borben genauso. Er kommt irgendwie sympathisch rüber und cool und auf der anderen Seite eben extrem, er treibt ein schmutziges Geschäft und ist rücksichtslos, ne? Macht eigentlich nur sein Ding. Also wie viel Zeit, glaube ich, braucht man, bis man so die Ambivalenz in einem Menschen und auch dieses erste Gefühl, was man hat, wer ist mir sympathisch oder nicht, wie viel braucht man da?
Ich glaube, das ist verschiedenes. Man kann das nicht so bemessen. Das hängt damit zusammen, wie dicht Leute einen an sich ranlassen, unter welchen Umständen man sich kennenlernt. Ich glaube, man kann unter extremen Umständen sehr, sehr viel schneller Leute kennenlernen, als sozusagen im alltäglichen Leben. Und sowohl George Gordon als auch die drei Männer habe ich unter extremen Umständen eigentlich kennengelernt. Gordon wurde gerade von seiner Frau rausgeschmissen. Den Männern war gerade sozusagen von der Flutwelle ihre gesamte Existenz weggespült worden. Ich glaube, in diesen Momenten lernt man Leute schneller und intensiver kennen. Und die Frage, ob ich die gerecht behandle oder nicht, sozusagen, die ist ja sowieso nur hypothetisch. Das kann ich nicht einschätzen. Ich kann nur ein Gefühl dafür entwickeln, dass das, was ich da erlebe, repräsentativ ist. Man muss sich schon im Klaren sein, dass dieser Beruf absolut vermessen ist. Das heißt, wir können uns ja den Menschen eigentlich immer nur annähern. Da steht immer ein komplettes Leben gegen unsere Beschreibung, gegen unsere Erfahrung, die wir machen können. Es gibt Kollegen, die daran verzweifeln und es gibt auch Momente bei mir, wo ich sozusagen dicht dran bin. Weil sozusagen, glaube ich, je älter man wird und je länger man das macht, desto bewusster wird eben diese Tatsache, dass das eben ziemlich ungerecht ist und ziemlich vermessen. Und je länger werden die Recherchen, und desto länger wird auch die Zeit, von der man meint, sie sei nötig, um jemanden angemessen beschreiben zu können. Ich habe vor anderthalb Jahren mal einen Text geschrieben für ein Buch eines der größten Reporter, die ich jemals kennengelernt habe, ist Gay Talese, ein amerikanischer Kollege, den habe ich vor 7, 8 Jahren mal besucht für einen Text vom Spiegel Reporter. Und den habe ich jetzt wieder. Und damals erzählte er mir eine Geschichte von, der war da schon fast 70, eine Geschichte, dass er jetzt eine chinesische Fußballspielerin porträtieren will. Und zwar, er hatte irgendwie im Fernsehen gesehen, an einem verregneten Tag, in einer Aperistat in seinem Taunus, das Finale, Frauenfinale, Fußballfinale, und die Amerikanerin gewann, und weil im Elfmeterschießen eine Chinesin einen Elfmeter verschoss. Und dann hat er irgendeine Zahl gehört, dass irgendwie, weiß ich nicht, 500 Millionen Chinesen diese Fußballspiele gesehen haben. Und der hat sich gefragt, wie geht diese Frau damit um? Der dachte, an dieser Frau kann er alle beschreiben, alte und neue Welt. Was heißt es, Frau in so einem Land wie China zu sein? Aufbrechende Land. Und irgendwie war er davon obsessed, diese Frau zu verfolgen. Er flog dann nach China, begleitete die, flog mit dieser Nationalmannschaft immer mit. Wir haben uns dann in Sydney, wo ich als Reporter war, für den Spiegel wieder getroffen. Da saß er dann irgendwie, hat er so eine Suite in so einem Hotel gemietet und verfolgte wiederum diese Chinesen. Diese Geschichte hat er praktisch nie irgendwie schreiben können. Einfach, glaube ich, weil der hat dann letztlich sich entschieden, ich habe ihn für diese Vorwort besucht in vor anderthalb Jahren, wie gesagt, und er hat dann ein Buch geschrieben über die endlose Recherche, glaube ich. Und das ist natürlich ein Preis, der ist nicht besonders gut von der New York Times besprochen worden, um ehrlich zu sein. Ist auch ziemlich dick. Er hatte da verschiedene andere Geschichten, die er angefangen hat zu recherchieren, unter anderem die Geschichte darum, in seiner Straße auf der Upper East Side gab es immer auf der einen Seite dieser Straße ein Restaurant, was seit 50 Jahren irgendwie erfolgreich läuft, und gegenüber war ein Restaurant, was alle drei Jahre den Besitzer wechselt. Und er wollte ergründen, woran das lag. Und hat dann als Kellner da gearbeitet, ist auch zu keinem richtigen Schluss gekommen, glaube ich. Und da gab es so verschiedene andere Rechercheeinsätze. Und der schreibt so einen Tag, er sitzt an seinem Taunus, geht dann immer runter, schreibt da, wie in so ein Bergwerk. Und hat dann so einen kleinen Kalender, und da schreibt er sozusagen jeden Tag ein, seine Verzweiflung. Wenn man das liest, irgendwie möchte man den Buch manchmal einen Nagel. So ein großer Reporter, und schreibt dann in kleiner Schrift immer rein, ich kann's nicht, ich bin unfähig. darauf läuft es hin, meine Lieben.